Bernhard, ich habe übrigens rausgefunden, was Udo Jürgens beim Sanremo gesungen hat.
Oh, erzähl mal.
17 Jahre blondes Haar, allerdings auf Italienisch, soweit ich weiß. Ja.
Oh mein Gott. Wirklich?
Ja.
Süß. Ja, toll. Dafür habe ich mir den Fußball-Flashmob angeguckt.
Ja, und?
Wir sprachen drüber. Wann war es? 78?
Ich meine.
Ja, habe ich mir angeguckt. Fand ich jetzt gar nicht so schlimm, wie ich es vermutet hatte.
Nicht?
Nö. Irgendwie, das war ja schon eine ganz süße Veranstaltung. Was mir aufgefallen ist, ist aber off-topic, die Fußballer von damals sahen ja ganz anders aus als die Fußballer von heute.
Doch, ne?
Gar nicht zutätowiert und mit Haartransplantationen. Ich darf das sagen, ich bin auch zutätowiert mit Haartransplantationen. Kann nur nicht Fußball spielen.
Wir haben das nie richtig getestet, Bernhard.
Wieso? Zieh doch mal an meinen Haaren.
Nee, das mit dem Fußball.
Ach so, okay.
Wir spielen einfach gleich noch eine Partie Fußball gegeneinander. Ich wette darauf, ja, dass diesmal Bernhard gewinnt, weil ich kann nicht laufen.
Du kannst ja immer noch nicht laufen. Ja, dann geh du ins Tor.
Ich könnte höchstens eine Krücke nach dir schmeißen. Warte ab, in ein paar Wochen mache ich dich fertig.
Man soll ja mit seinen Stärken arbeiten. Wie wäre es, wenn wir das nicht machen, sondern einfach heute eine schöne Podcast-Folge aufnehmen über Österreich beim Eurovision Song Contest?
Machen wir das.
Gut, wo waren wir denn stehen geblieben? Wir hatten doch über Udo Jürgens gesprochen und jetzt geht es doch weiter in der ESC-Geschichte.
Genau, wir waren 1966 stehen geblieben beim Österreich beim ESC, als Udo Jürgens den ESC für Österreich mit Merci Chérie gewann. Dann muss man allerdings sagen, geht es für Österreich nicht so erfolgreich weiter. Als Gastgeber wurde man 14. von 17, eher so mäßig. Ein Name, der sicherlich einigen bekannt ist, ist der tschechische Sänger Karel Gott. Auch, denke ich, im deutschen Business sehr bekannt gewesen. Der trat nämlich dann 68 für Österreich an.
Ach.
Allerdings auch nur mit dem 13. von 17. 1969 und 70 nahm man nicht teil. Dann wieder zwei Jahre, einmal mit mäßigem Erfolg, 71 und mit einem fünften Rang, 72. Was allerdings darauf hingehend wieder 73, 74, 75 setzte man wieder aus.
Mhm.
Es folgten weiterhin eher mäßige Platzierungen. Also die ganzen 80er konnte man, wenn man Achtungserfolge wie 83, wo man 9. wurde von 20, oder 85, da wurde man 8. von 19. Das sind so Kleinigkeiten, da konnte man natürlich sagen, das ist ein Achtungserfolg, aber die anderen Ergebnisse waren eher mau.
Das ist ja wirklich auch so, man denkt ja beim ESC an diese großen
EC-Karten.
An die großen ESC-Nationen, aber da kommt Österreich gar nicht so vor. Ich könnte dir jetzt auch gar nicht sagen, in diesen ganzen Jahrzehnten, wo mal ein größerer Erfolg zu verschreiben war, also wo man mal, was weiß ich, Treppchen erreicht hat oder so.
Nee, tatsächlich kommen wir noch dazu, aber das war jetzt nicht so häufig.
Ja.
Ja, es ist natürlich auch so, gleichzeitig mit dem Verzicht 69 fand das Ganze ja in Madrid statt. Nochmal drauf zurückzukommen, ist ja eine interessante Sache, dass man offiziell, weißt du, so vielleicht an manche der Länder, offiziell begründet man das mit der Mangel an geeigneten Künstlern für den ESC übrigens.
Aber eigentlich war Spanien noch eine Diktatur, habe ich das richtig in Erinnerung?
Genau, Spanien war eine Diktatur, die Franco-Diktatur. Und wahrscheinlich der offizielle Grund war, dass man es deswegen boykottiert hat.
Ich freue mich einfach nur darüber, dass ich das wusste, weil du ja letztens gesagt hast, Bernhard, du musst dich mehr mit Erdkunde auskennen für den Podcast und ich das jetzt wusste.
Und auch 70 verzichtete man ja auch nicht ohne Grund, sondern das war ja das Jahr, wo es 4 Sieger gab und da schloss man sich, glaube ich, einfach noch an und wartete das Ganze ab und setzte deswegen ja auch nochmal aus.
Okay.
Gleichzeitig angeblich verzichtete man 73 bis 75 ja auch nochmal, angeblich aus Desinteresse. Das war immer wieder bei Österreich, dass immer wieder Brüche drin waren. Also man hat nicht wie Deutschland, die ja nur einmal und das nicht aus Teilnahmegrund, dass man gesagt hat, man wollte nicht teilnehmen mit Planet of Blue, sondern dass man nicht teilnehmen durfte, war bei Österreich immer mal wieder Brüche drin. Also die haben bei weitem, obwohl sie schon ein Jahr nach dem ESC, nach der ESC-Gründung dabei waren, hatten sie immer wieder Brüche drin, in denen sie nicht teilgenommen haben. Und für Österreich ging es halt immer so weiter. Es waren immer mal maximal, was weiß ich, wie zum Beispiel 89, war ein fünfter Rang mal drin. Aber sonst waren es auch immer mal wieder letzte Plätze, wie 91 oder auch wie 88. Da wurde man immer wieder mal letzter.
Ich glaube, das ist sogar eher in Erinnerung geblieben als die Erfolge, in Anführungszeichen. Ja. Ich habe immer so in Gedanken, so wenn man das durchgeht, die Chronik, dass Österreich ganz lange eher so in der Pechsträhne festhing, wenn sie nicht gerade nicht teilgenommen haben.
Genau, das war zum Beispiel in 98 wieder der Fall, wo man sich nicht qualifizieren konnte. Das war ja immer noch diese Qualifizierungsregel. Das Gleiche passierte dann 2001 erneut. 2006 verzichtete man dann wieder auf Teilnahme, diesmal nicht aus Qualifikationsgründen, sondern aus Aufsicht auf Erfolg angeblich. Man war mit allem nicht zufrieden, die Ergebnisse stimmten nicht. Schlechte Erfolgschancen, Kritik auch irgendwie an der gesamten musikalischen Qualität des Wettbewerbes. Man fand sich da, glaube ich, einfach nicht so wieder und gerade dieser Misserfolg. Man möchte ja auch nicht jedes Mal schlecht dastehen, glaube ich. Ich glaube, das ist ja auch so eine Sache.
Also waren die so ein bisschen beleidigt zu der Zeit?
Ich vermute. es führte ja sogar dazu, dass Reinhard Scholig, damals Programmdirektor des ORF, einmal mitteilte. Mittlerweile ist die Veranstaltung zu einem Skurrilitätenwettbewerb geworden, der heimische Musikszene für die heimische Musikszene völlig irrelevant ist. Das hat er damals gesagt. Nächstes Jahr war man trotzdem wieder dabei.
Ja.
da war man allerdings nur Vorletzter im Halbfinale und schickt dann 2008 daraufhin weiterhin keinen Kandidaten.
Okay.
Also damals dann auch mit der Begründung, dass die ungleichen Chancen da wären für osteuropäische Teilnehmer wie für westeuropäische Teilnehmer. Ich glaube, das ist ja auch so eine Sache, die in Deutschland da aufkam.
Mhm.
Da meine ich mich zu erinnern, gab es ja ähnliche Stimmen in Deutschland drüber.
Welches Jahr war das nochmal?
2008.
Ich glaube, das war so die Zeit, wo man auch ziemlich viel drüber gesprochen hat, dass östlichen Staaten sich die Punkte hin und her schieben und so weiter. Da waren wir dann halt auch mal beleidigt als Deutschland.
Genau. Man verzichtete dann in den Folgejahren auch darauf. 2008 war man halt nicht dabei. 2009 und 2010 verzichtete man ebenso.
So, und dann kann ich mich dran erinnern, was passierte. Nämlich ein riesiger Erfolg für Österreich. Das hat, irgendwie habe ich das als Stimme von Peter Urban im Kopf.
Ja, es war ein Finaleinzug.
Ja, und das war doch, wenn du das mal vergleichst, was vorher passiert ist, doch ein riesiger Erfolg, weil es noch im Nachbarland Deutschland stattfand,
genau.
Oder?
Nadine Beiler mit The Secret is Love erreichte dann einen 18. Platz und man war wieder so auf der ESC-Landkarte.
Ich erinnere mich auch tatsächlich an diesen Auftritt und ich fand den auch wirklich gut, muss ich sagen. Hm. Nadine Beiler hatte, korrigiere mich, wenn das falsch ist, Johannes, die war auf dieser runden Bühne in Düsseldorf und die hatte so ein schwarzes, schlichtes Kleid an, einen braunen Bob und die hat grandios gesungen. Also die hat wirklich einen rausgehauen und die, ich weiß noch, die sind nicht letzter geworden, denn letzter ist die Schweiz geworden.
Ja, und wir sagen ja auch immer, so wenn man sich den Aufbau anguckt, 2005 aus im Halbfinale, 2006 nicht teilgenommen, 2007 aus im Halbfinale, 8, 9, 10 nicht teilgenommen, ein 18. Rang 2011, ein aus 2012 mit Focky mit dem Popo. Im Halbfinale.
Die Trash-Shitters.
Ja.
Nee, Track-Shitters.
Track-Shitters. Es ging aber in die ähnliche Richtung gefühlt.
Aber du merkst, ab da habe ich eigene ESC-Erinnerungen an Österreich. Und dann war doch, wenn ich das sagen darf, 2013, war das Natalia Kelly mit Shine.
Genau.
You will shine, shine. Und die ist doch auch rausgeflogen im Halbfinale.
Genau, die ist auch im Halbfinale rausgeflogen. Und dann sagen wir auch immer, so müssen Länder, die müssen sich erst so ein Standing aufbauen. Da muss man über Jahre auch einfach mal gute Platzierungen feiern, bevor der ganz große Wurf gelingen kann. Wie mit Österreich jetzt, die haben sich über Jahre schlechte Platzierungen aufgebaut, um dann 2014 mit Conchita Wurst zu gewinnen. Aus dem Nichts.
Ja, da hat man sich das nicht aufgebaut, sondern da hat man einfach vielleicht auch selber gar nicht gemerkt, dass man zum großen Favoriten wurde 2014, oder?
Nein. Und ich glaube, bis in der Woche im Mai konnte man immer auf irgendeinen Effekt hoffen vielleicht. Und man wusste bestimmt auch in der Delegation, dass man wirklich einen tollen Song da hatte. Was ich damals noch aus Erinnerung weiß, es gab immer große Vorbehalte, ob Conchita das denn überhaupt singen könnte live so oder so stark oder ob manche Live-Auftritte, die vielleicht mal zu hören waren oder so, ob die wirklich denn mit der Stimme nur alleine so funktionieren würden oder ob die sehr geschönigt wären, gab es ja immer wieder Gerüchte drüber. Mhm. Und so viel live hatte man sie, glaube ich, auch gar nicht gesehen, ne?
Na, Conchita, beziehungsweise Conchita ist ja das alter Ego. Tom Neuwirth wurde ja durch eine Castingshow in Österreich bekannt. Werden wir bestimmt in der nächsten Folge auch drüber sprechen. Mhm. Aber man wusste schon, da ist Gesangstalent da. Aber ich glaube, man hatte beim ESC einfach noch nie eine Drag Queen, die es auch wirklich wollte. Sondern man ist ja immer auf diesen Trash-Standard gegangen. Ja. Und man mussten dann natürlich auch sagen, da haben sie uns vielleicht noch ein bisschen auch an der Nase herumgeführt. Denn wir hatten ja am Anfang nach der internen Auswahl von Conchita ein trashiges Musikvideo, wo auch Conchita auch noch nicht in Perfektion hergerichtet war. Da sah man schon, ach, da ist mit dem Edding noch ein bisschen der Bart dicker gemalt worden und da klebt die Wimper vielleicht nicht so ganz. Und dann kann ich mich ja nur noch dran erinnern, dass wirklich aus nicht die Drag Queen auf der Bühne stand, sondern Conchita Wurst, eine Frau mit Bart. Mhm. Und man hatte halt den wunderbaren Überraschungsmoment damals. Diese Länder sind alle nicht mehr beim ESC, aber da sind sie ja in Scharen in Ungarn und Russland in Ohnmacht gefallen, als dann wirklich die Drag Queen auf deren Bildschirm, weil es sonst ein Regelbruch gewesen wäre, flimmern musste und man musste das mal 3 Minuten aushalten und dann haben sie auch noch alle angerufen für den Konzert.
Aber Bernhard, lass uns da in der nächsten Folge drüber sprechen.
Ich rede mich schon so, ich liebe es einfach, diese Erinnerung, so toll.
In der nächsten Folge werden wir nämlich absolut über Conchita Wurst sprechen, das alter Ego von Tom Neuwirth. Und das werden wir dann ganz ausführlich machen. Ja, aber das war so, finde ich, ein Parallelbeispiel zu Ländern jetzt wirklich, die über Jahre diese Stärke aufgebaut haben, um dann den großen Wurf zu schaffen. War dies wirklich dieses wie der Phönix aus der Asche sozusagen.
Und manchmal kommt es halt. Ne? Mhm. Da kann Portugal ja auch ein Lied von singen. Und für Österreich war es in diesem Moment auch so. Gut, dass das 2014 passiert ist und nicht schon eher. Auch das wäre, hätte ja vielleicht auch ganz anders ausgehen können.
Ja.
Und zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und einen magischen ESC-Moment, genauso wie Merci Cherie, was ganz Magisches war, war Rise Like a Phoenix mit dem 2. Sieg für Österreich auch etwas, was in die Annalen des ESC eingehen sollte.
Ich weiß noch, Bernhard, wir sind damals auf einer Party gewesen, später nach diesem Sieg von Conchita.
Ja.
Und du hast damals die Karten noch geordnet mit Rise Like a Phoenix.
Ja.
Einmal 4 Karten oder 5, bitte.
Weil es wirklich, das ist aber vielleicht noch auch nochmal ein Unterschied. Natürlich war ich früher sehr besoffen oben drüber, aber wenn ich es im Nachhinein wirklich mal auch reflektiere, als schwuler Mann, ist das ein Meilenstein gewesen, ist das ein riesiger Schritt gewesen, den Österreich für die queere Community geschafft hat, dass Conchita Wurst den ESC gewonnen hat, gewinnen durfte. Und natürlich war das ein sehr verrückter ESC-Abend, aber für mich hat das auch noch mal auf einer ganz persönlichen Ebene ganz, ganz viel Wert. Und das hat ganz, ganz viel Transparenz gebracht und ganz, ganz viel bewegt, glaube ich, für eine ganz große Community. Und da bin ich dem ESC, und der steht ja im Moment halt sehr in Kritik, bin ich dem ESC sehr, sehr dankbar, dass ich bei so einem Schritt dabei sein durfte. Und da bin ich bis heute ganz, ganz stolz drauf.
Ja, und das muss man sagen, das hat ja wirklich auch viel bewegt. Auch in der medialen Ansicht, glaube ich auch, hat das unheimlich viel bewegt. Und was man hier auch ganz klar sagen muss, und das ist vielleicht manchmal eine Kritik am ESC, dass gewisse Sachen passieren, weil sie besonders sind, man kann sicherlich sagen, und das ist nicht jetzt irgendwie bös gemeint oder sowas, das Kalusch-Orchester hatte damals einen tollen Song, der hätte sich auch weit oben platziert, denke ich. Ich glaube aber nicht, dass er gewonnen hätte, ohne diese besondere Situation in der Ukraine. Da muss man aber sagen, das war einfach eine Form von Solidarität, glaube ich, auch einfach. Was ja auch eine gute Sache ist gewesen, das möchte ich in keinster Form kritisieren. Aber Conchita Wurst hat nicht gewonnen, weil es jetzt Conchita Wurst gewesen ist, diese Kunstfigur, um da ein Zeichen zu setzen für die queere Community. Conchita Wurst hat gewonnen, weil sie den besten Auftritt des Abends hatte. Mhm. Und zwar mit Abstand. Und das, finde ich, ist auch nochmal eine Sache, die man auch ganz klar sagen muss. Dass hier der beste Auftritt gewonnen hat, der zusätzlich noch so besonders war. Diese Kombination hat die mediale Aufmerksamkeit, denke ich, auch nochmal deutlich verstärkt. Und ich glaube, auch dieses Zeichen so gesetzt in der Hinsicht, guck mal, da ist nicht jemand jetzt medial vielleicht auch zu dem Zeitpunkt irgendein Paradiesvogel, der den ESC gewinnt. Nee, der beste Auftritt kommt von jemandem, der vielleicht für manche Medien zu der Zeit ein Paradiesvogel gewesen ist in irgendeiner Form. Aber man musste sagen, die abgelieferte Qualität war einfach grandios. Und da konnte man nicht vorbei an dieser an diesem Auftritt irgendwo.
Ja,
an dieser Kunstfigur, an dieser Drag Queen, an diesem grandiosen Auftritt.
Es war wirklich extrem gut inszeniert und auf die Bühne gebracht und genau deswegen ein absolut verdienter Sieg 2014. Und Österreich war zudem endlich raus aus der Pechsträhne.
Das stimmt. Dazu bleibt man nur noch Amen zu sagen. Ah, das war 2021, ne?
Ja, das war dann, glaube ich, nicht mehr so erfolgreich. Naja.
Nee, aber über Conchita, lass uns in der nächsten Folge weitersprechen.
Sehr gerne.
Schaut sonst nochmal bei den sozialen Netzwerken vorbei, wie Instagram.
Oder YouTube.
Oder auf TikTok.
Und natürlich morgen wieder hier. Dann sprechen wir, wie ich damals gesagt habe, völlig besoffen. Rise like a Phoenix über Conchita Wurst.
Bis dahin.
Auf Wiederhören.